Politik hat in meinem Verständnis eine einzige zentrale Aufgabe und alles andere wäre für mich weit vernachlässigbar. Sie muss zuvorderst für alle Menschen da sein, die ohne die Hilfe, ohne die Sicherheit, auch ohne gesetzliche Grundlagen selbst nicht mehr aufstehen können oder es vielleicht auch nie konnten. Politik entscheidet sich an den Rändern der Gesellschaft.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der Bildungsaktivist Daniel Landau. Mit ihm spreche ich über die Yes We Care-Bewegung und über die Abgrenzung zwischen Politik, Aktionismus und Zivilgesellschaft. Landau erklärt, warum die Identitätspolitik der ÖVP und Teilen der SPÖ die Ängste schürt und vor allem auf das Trennende achtet, unserer Gesellschaft schadet und warum sich Politik an den Rändern entscheidet. Und wir sprechen über leere Augen bei Jugendlichen und was man dagegen tun kann. Ja, lieber Daniel, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der bereits traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Zur ersten Frage gleich. Meiner Erinnerung nach haben wir uns, bevor wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben, wie so viele unserer Hörerinnen und Hörer, nehme ich an, von Twitter gekannt. Da baut man ja schon eine Beziehung auf, obwohl man sich gar nicht kennt. Aber erstmals persönlich haben wir uns kennengelernt, nach meiner Erinnerung nach, bei einer Kabarettveranstaltung von Rudi Fussi in der Kulisse.
Also erstens mal danke auch für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu können. Also über Twitter, da haben wir sicher Übereinstimmung, das ist hundertprozentig richtig. In meiner Erinnerung hatte ich im Gefühl, dass wir einander vorher schon einmal in einem Lokal auf ein kleines Bier getroffen haben, aber mag sein, an die Veranstaltung mit Rudi, das war übrigens sehr gut, danke Rudi, an die kann ich mich jedenfalls auch erinnern.
Gut, und dann damit gleich zur zweiten Transparenzfrage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
Ich war früher Mitglied bei den Grünen, habe dort auch kandidiert, zweimal Gemeinderat, einmal Nationalrat, bin im Moment bei keiner politischen Partei und auch bei keiner Vorfeldorganisation, auch im weitesten Sinne nicht.
Gut, danke. Zu dem Thema Partei, sonstige Aktivitäten kommen wir halt noch, glaube ich. Ich würde gerne mit einer Frage starten, nämlich mit einem aktuellen Thema. Du warst einer der beiden Organisatoren der Großveranstaltung letztes Wochenende, wo am Heldenplatz ca. 100.000 Menschen, übrigens einer davon waren, oder zwei davon waren meine Frau und ich. Du hast eine Veranstaltung gemacht mit vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern zugunsten von SOS Kinderdorf und Nachbarn Not unter dem Motto Yes We Care. Und dabei wurden eben Spenden von ca. meines Wissens 150.000 Euro eingenommen, die vor allem den Kindern zugutekommen werden, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Erste Frage, wie ist denn deine persönliche Bilanz von dieser Veranstaltung?
Ich bin in der Tat noch immer ziemlich bewegt. Warum? Weil es nicht nur ein, glaube ich, wunderschöner Nachmittag und Abend war, wo Worte gefallen sind, wo junge und ältere Damen und Herren musiziert haben. Das war mir auch wichtig, dass sie ein bisschen generationsübergreifend vorgegangen ist, wo viel Geld gesammelt wurde. Zu dem Punkt 150.000 war der Zwischenstand stand Montag, also direkt am nächsten Tag. Wir haben mittlerweile schon relativ nah einem vorläufigen Endstand, liegen wir bei, weiß nicht, 220.000, 230.000. Wirklichen Endstand wird's erst wohl in ein paar Wochen geben. Aber die Summe war es ja gar nicht. Es ging, und auch das ist Teil meiner noch immer Bewegtheit, es ging schon ganz stark, wie Yes We Care an sich auch für dieses Miteinander steht. Es ging um das solidarische Nebeneinander, um dieses unverrückbare Zeichen, das, glaube ich, auch gut gelingend bis in die Ukraine angekommen ist. Auch die Rede von Präsident Zelensky hat das sicher beigetragen. Das Bewusstsein, dass hier an Menschen in Not, an Menschen in einer Kriegssituation gedacht wird, auch unverrückbar für den Frieden, sich viele ausgesprochen haben und natürlich zuvorderst auch für Kinder auf der Flucht gesammelt wurde und auch weiter gesammelt werden muss. Also das Resümee, wenn man so mag, ist ein durchaus positiv bewegtes, auch alles Licht hat auch ein bisschen Schatten, auch wenn es mich bis heute noch ein bisschen wurmt, dass eigentlich für meinen Geschmack zu wenig Menschen auch Masken aufgehabt haben. Wir haben versucht, das sehr intensiv im Vorfeld zu kommunizieren, denn wir haben noch immer eine Hochinzidenzsituation, also eine hohe Ansteckungszahl. Ja. Die Menschen gehen montags in die Arbeit, sie gehen in die Schulen, sie gehen auf die Unis oder sie gehen auf ihre Lehrplätze. Und ich hätte schon gehofft, dass der Appell verpflichten konnten wir es, glaube ich, nicht in meinem Verständnis bei einer Kundgebung, zumindest war das die Auskunft, aber dass der Appell doch noch stärker wahrgenommen wird. Das hat schon funktioniert. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die nach den zahlreichen Aufrufen am ganzen Nachmittagabend immer wieder Maske getragen haben, aber da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Rücksicht gewünscht vor Ort. Aber
ja, ich kann ja die Beobachtung durchaus teilen und habe es spannend gefunden, dass immer eben, wie du sagst, wenn die Aufforderungen gekommen sind, dann hat es wieder viele gegeben, die sie wieder aufgesetzt haben und das hat dann immer Zeit lang gehalten und dann war es wieder vorbei. Wobei, wie du sagst, das ist ein kleiner Wermutstropfen auf einer meiner Einschätzung nach sonst sehr gelungenen Veranstaltung. Ja, bereits die zweite, würde ich sagen, große Yes We Care Veranstaltung in Wien, übrigens auch auf der ersten waren wir damals. Das war ja natürlich ein anderes Thema, aber es war, finde ich, ein sehr gutes Zeichen, weil ich habe schon länger zu dieser Zeit das Bedürfnis gehabt, auch einmal zu demonstrieren, dass es nicht nur diese lauten, wirklich teilweise unappetitlichen Corona-Demonstrationen gibt, sondern dass es sowas wie eine schweigende Mehrheit gibt, die aber auch vielleicht einmal Ventil braucht. Und was ich damals sehr toll gefunden habe, war, dass es die Möglichkeit gegeben hat, diese Zeichen zu setzen, aber in einer leisen, respektvollen und verbindenden Art.
Ich glaube auch, das war sicher ein Bestandteil. Ich glaube, viele Menschen hatten das unbedingte Bedürfnis zu zeigen, es gibt einfach ein Mehr. Es muss Kritik erlaubt sein, aber Kritik vielleicht in einer anderen Form. Und es gab, glaube ich, ein großes Bedürfnis, gibt es vielleicht noch immer, auch Danke zu sagen. Es gab ja zwei Kennzeichen dieser Lichteridee am 19. Dezember rund um den Ring. Einerseits Danke zu sagen den vielen Menschen, die tagtäglich für uns alle das Leben aufrechterhalten, also in verschiedenen Bereichen, sei es in der Pflege, sei es bei der Sicherheit, sei es beim Verkauf, wie auch immer, sind gerade nicht die hochbezahlten Aufgaben, die das Leben aufrechterhalten in unserer Gesellschaft, oft zu wenig wertgeschätzt. Also denen zuerst Danke zu sagen, schon klar, auch das erhöht nicht den Lohn von diesen Menschen, die Anerkennung gesellschaftlich, so wie das Klatschen, nett war, aber leider dann auch ohne weitere Folgen durch die Politikverantwortungsträgerinnen. Und der zweite Gedanke auch unverändert an die vielen tausenden Menschen. Damals im Dezember waren es gerade etwa 13.000. Mittlerweile sind es ja noch mehr, die gestorben sind und darüber hinaus andere, die vielleicht über Long-Covid oder sonst Leid erlitten haben, Angehörige der Menschen, die Leid erlitten. Jetzt noch die Frage der Schattenfamilien, andere vulnerablere, also empfindlichere Gruppen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Deswegen nochmal der Gedanke. Und ich verstand dann auch die Kritik, die über die sozialen Medien gekommen sind, eben nochmal zu diesem Sonntag mit der Maske. Aber Yes We Care steht unverändert. Ich hoffe, das ist auch nicht nur mein Verständnis eben für dieses Rücksichtnehmen unteilbar. Und war es Covid, dass es ursprünglich gestartet hat, dann eine erste Ukraine-Sache schon gleich ich glaube, es war 3-4 Tage nach dem Kriegsbeginn, Ende Februar, und eben 4 Wochen danach jetzt der Versuch, mit Musik für ein Thema aufmerksam zu machen, Reden in Richtung der Ukraine zu senden, aber auch für die Menschen, die da waren, und eben Geld zu sammeln. Ein Punkt noch zum Sonntag. Ich weiß, es soll kein Monolog werden, aber
wir haben im Podcast viel Platz und Zeit, bitte.
Einer, der mir so wichtig ist, weil ich das wirklich auch viel gefragt wurde, eher auch im Kontext dessen, wie viel Geld kommt denn da jetzt zusammen? Ich würde einen Punkt hundertprozentig gleich entscheiden, wie ich ihn ziemlich am Anfang der Idee dieser Kundgebung am Heldenplatz entschieden habe, nämlich unbedingt ohne Eintrittskarten, ohne Tickets diese Veranstaltung zugänglich zu machen. Warum? Das waren, wie viele auch immer, ich glaube, es waren weit über 100.000, aber auch diesen Diskurs finde ich ein bisschen ermüdend, aber es waren auf jeden Fall Hunderte, weiß ich, verbürgt Ukrainerinnen da. Es waren tausende Menschen, die vielleicht 2015, 2016 angekommen sind, Tschetscheninnen aus Afghanistan, aus verschiedenen anderen Ländern, lauter Menschen, ganz, ganz viele Junge auch, lauter Menschen, die sonst nie zu so einem Ticket kommen, die nicht die Möglichkeit haben. Also es war ganz klar, mit dieser Entscheidung, keine Eintrittskarten zu verkaufen, werden wir wahrscheinlich vielleicht weniger Geld lukrieren, aber ich würde das jederzeit wieder. Also wenn ich eine Entscheidung der letzten 3 Wochen aber sowas von gar nicht bereue, dann ist es genau diese. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass vielleicht eine Spur weniger Mittel, weniger Spenden gesammelt werden. Abgesehen davon finde ich über 200.000 einfach irrsinnig viel Kohle. Das entspricht bei mir, ich weiß nicht, 10 Jahresgehältern. Aber ist egal, geht nicht um mich. Also ich finde, das ist schon richtig, richtig viel Geld und freue mich, dass einfach da was zusammenkommt eben für SS Kinderdorf, auch danke dorthin an dieser Stelle, oder Nachbarnot, auch danke überhaupt. Letzter Punkt von meiner Seite dazu. Diese Wochen, total egoistisch auch gesprochen, irrsinnig bereichernd, was für unterstützende Kräfte da wieder angesprungen sind von der Veranstalterinnenbranche, eine Branche, die 2 Jahre gebeutelt ist, Arbeiterinnen, die mich extra kontaktiert haben, sie wollen gerne diese Bühne kostenfrei aufstellen, andere, die im Werbebereich unterstützt haben, einfach so, und ganz, ganz viele Firmen, die unterstützt haben, Arcadia Live, um das zu erwähnen, die das große Line-Up erstellt haben. Nur so konnte das überhaupt zustande kommen, weil wir nicht Geld gehabt hätten, um das alles zu finanzieren, so eine riesige Bühne, die Technik, die Sicherheit bis hin zu den WCs, die es halt braucht.
Ja. Was es auch braucht bei so einer Veranstaltung, ist eine Person oder mehrere Personen, die diese Initiative setzen, die sich trauen, dieses Projekt überhaupt umzusetzen. Und damit kommen wir langsam zum Thema der heutigen Episode. Ich würde gerne mit dir reden über Aktivismus, Zivilgesellschaft, Politik. Ob es da Unterschiede gibt, ob es Gemeinsamkeiten gibt, ob das alles miteinander verschwimmt ist. Diese Frage hat mich bewegt, wo ich mich auf das Gespräch jetzt heute vorbereitet habe. Und ich würde gerne anfangen mit deiner Biografie. Du hast ja BWL-Studium abgeschlossen, bist ausgebildeter Dirigent, bist auch 8 Jahre Taxi gefahren, wie du auf deiner Homepage schreibst. Du bist Diplompädagoge und derzeit karenzierter AHS-Lehrer. Also ich würde sagen, ein ziemlich buntes Bild, wenn man deine Biografie anschaut. Eine Bezeichnung, die auch in der medialen Berichterstattung manchmal verwendet wird, ist mir aber besonders aufgefallen. Du wirst als Bildungsaktivist bezeichnet. Das finde ich total einen interessanten Begriff. Also ich habe schon eine Vorstellung, aber was kann man dann Bildungsaktivist verstehen?
Wie meistens trifft man ja solche Zuschreibungen gar nicht persönlich. Ich glaube, das ist vor vielen, vielen Jahren irgendwann einmal jemand da gewesen, der hat mir das ein bisschen, glaube ich, auch in den Kopf geschmissen. Ich meine mich zu erinnern, das war damals gar nicht schmeichelhaft gemeint und das ist auch okay.
Gut, das ja, kann man drüber reden, dann ob Aktivisten ja, was Erstrebenswerte sozusagen ist.
Genau. Ich habe es für mich dann fast ein bisschen adaptiert und habe mir überlegt, das beschreibt mich in der Tat vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin sicher kein Bildungsexperte, weil ich glaube tatsächlich, dass die Expertise ganz viel bei den Schülerinnen zu holen wäre, ganz viel bei den Eltern und schon auch bei allen Lehrerinnen und Lehrern. Aber ich habe jetzt nicht wissenschaftlich dazu publiziert, habe auch nicht Bildungswissenschaften studiert. Ich war einfach viele, viele Jahre, mehr als 2 Jahrzehnte Lehrer, auch sehr gerne, habe mich so mit dem Thema auch dann inhaltlich und, wenn man so möchte, wissenschaftlich befasst. Aber ich habe irgendwie das Bildungsexperte, das habe ich eher zurückgewiesen, hängt sicher auch damit zusammen, dass es auch gar nicht schmeichelhaft verwendet wurde und wird. Und ich verstehe das auch bis zu einem gewissen Punkt. Da stecken dann schon ganz viele Menschen dahinter, die vielleicht schon ganz, ganz lang gar nichts mehr mit jungen Menschen zu tun gehabt haben. Auf der anderen Seite ist das Bildungsthema wahrscheinlich das Thema, das mich mein Leben lang begleitet. Ich glaube sogar schon als kleiner Bub war ich extrem neugierig und aber auch immer auf der Suche, wie können wir miteinander etwas lernen, wie können wir auch die Umfelder verbessern. Ich ging blöd im Nachhinein, aber ich weiß, dass ich wirklich, ja, ich war wahnsinnig traurig, dass nach der Volksschule ein paar von meinen besten Freunden, Freundinnen nicht mit mir in die Schule weitergegangen sind. Hat sicher auch mitgespielt bei meinem Kampf für eine ohne Wenn und Aber gemeinsame Schule, endlich bunt unter einem Dach und nicht mehr dieses grässliche Schwarz-Weiß-Geteile zu viel zu frühen, völlig unprognostizierbaren 9 oder 10 Jahren. Und dann habe ich schon versucht, auch die letzten 20, 30 Jahre beim Bildungsthema ein bisschen umzurühren, versucht mich einzubringen, versucht zu bewegen, habe mehrere NGOs mitgegründet, durfte Sprecher oder durfte denen teilweise vorstehen, dann halt einfach für die auch kommunizieren. Also ich versuche mich einzubringen und wenn man auf der anderen Seite sieht, wie wenig da manchmal geht, Bildungsvolksbegehren vorab, wo doch sehr viele Stimmen gewonnen wurden und wo dann eigentlich das Thema zwar besser im Gespräch war, aber erschreckend wenig übrig geblieben ist, also so ein dermaßen zähes Thema. Also der Aufwand des Einbringens, den ich versuche, steht vielleicht nicht immer ein gescheiter Ertrag auch gegenüber, ändert aber nichts dran. Ich werde mich, solange ich sozusagen noch schnaufen kann, mich sicher für dieses Thema mit zuvorderst einbringen wollen. Und das ist eine Form von tatsächlich Aktivismus. Ich habe auf jeden Fall keinen Berufstitel daraus, also ja, Lehrer, aber ich war eben kein Bildungspolitiker, wer weiß, ob das immer so bleibt. Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt. Aber Ja, so kam dieser Begriff subsumiert, ursprünglich fremd zugeschrieben, und jetzt habe ich mir das Mäntelchen selbst auch manchmal umgehängt.
Was ich bemerkenswert finde, und du hast das ja schon jetzt quasi in der Abgrenzung zu politischen Umsetzungen genannt, im Wort Aktivismus steckt ja das Wort aktiv drin, also jemand macht was, jemand tut was, jemand bewegt was, jemand artikuliert sich, jemand bezieht Position. In meinen ganz persönlichen Augen eine sehr, sehr positive Besetzung dieses Begriffs. Weil das Schlimmste, was ich finde, ist, dass wenn Leute sagen, sie haben keine Meinung oder ihnen ist alles wurscht oder sie engagieren sich für nichts, das finde ich ganz schlimm. Da ist mir nur lieber, sie engagieren sich für Dinge, wo ich eigentlich gar nicht so Freude damit habe, aber sie engagieren sich wenigstens für irgendwas. Mhm. Und da fängt jetzt auch mein erstes Thema an, die Abgrenzung zur Politik. Also meine Wahrnehmung der letzten Jahre Politik, viel Wechsel der handelnden Personen, viel Marketing, also viel Verkauf, wenn man so will. Aber gleichzeitig auch die Befürchtung, dass es immer schwieriger wird, Menschen mit politischen Botschaften zu erreichen. Da spielt auch die fehlende Glaubwürdigkeit in meiner Wahrnehmung eine Rolle. Und da würde mich sehr deine Meinung dazu interessieren und Einschätzung. Ich nehme eine sehr abgrenzungsorientierte Politik wahr die letzten Jahre. Also Identitätsstiftung durch Abgrenzung. Eine Möglichkeit, Identität zu stiften, ist es, sich von anderen oder anderem abzugrenzen. Das habe ich sehr stark wahrgenommen die letzten Jahre aus verschiedenen Parteien. Und zwar Abgrenzung von politischen Mitbewerber, Abgrenzung von dem Fremden, sage ich jetzt einmal, Abgrenzung vom Unbekannten. Und ich fürchte teilweise, die Ernte dieser Abgrenzungsfixierung erntet man dann, wenn es Haut auf Haut geht.
Hm. Ui, da steckt jetzt ganz viel drinnen, viel Schönes, Wichtiges. Ich möchte mit etwas anfangen, das du vorher, finde ich, gut gesagt hast, nämlich wo du gesagt hast, du bist froh, wenn Menschen für irgendwas Aktionismus, ich sage jetzt mal, dazu glühen, also wenn sie Interessen haben, wenn sie dem, das ist überhaupt für mich, glaube ich, wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass Bildung meine, so ein bisschen meine Antriebskraft ist, dann geht's in Wahrheit genau darum. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber viele Jugendliche, viele Kinder, erschreckend zu viele, haben quasi in meiner Wahrnehmung ein bisschen leere Augen. Ich habe das Gefühl, sie haben überhaupt keine Interessen. Sie glühen für nichts. Sie wurden viel zu früh auch oft entmutigt. Sie wurden eben nicht begleitet in ihren Interessen und in ihren Neugierfragen. Und das ist wahrscheinlich der eigentliche Grund, warum ich mich für das Thema einbringe. Und ich habe auch versucht, als Lehrer, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, habe ich es manchmal ein bisschen was blöd formuliert, wenn ich gesagt habe, und wenn ihr die besten Einbrecherinnen werdet, dann habt ihr doch zumindest ein Talent und eine Leidenschaft. Also was ich damit natürlich sagen wollte, ist, begeistert euch. Ich war, das glaube ich wirklich ehrlich für mich, abgrenzen zu können, überhaupt niemand, der nur gesagt hat, also nur meine Fächer, sprich jetzt Musik und Mathematik, wären die wichtigsten. Ich freue mich wirklich, wenn Menschen Leidenschaften haben, wenn sie versuchen, sich für irgendwas einzubringen. Ich glaube, und auch das war so eine Botschaft, die ich versucht habe, immer mitzusenden und noch immer tue. Ich glaube auch, dass jede und jeder von uns zu jedem Moment sich einbringen kann, in welchem, wo auch immer du stehst. Du kannst immer etwas tun, dass morgen etwas besser ist. Das heißt auch für dich, das ist überhaupt nichts Schlechtes dabei, wenn es dir auch dabei besser geht und damit als Kollateralnutzen auch immer für andere Menschen etwas beitragen. Das ist für mich wirklich, glaube ich, der zentrale menschliche Antrieb. Und da sind wir eh bei Aktionismus, bei Engagement und eigentlich auch an der Grenze zur Politik. Was meine ich damit? Ich glaube, dass der erste Punkt von zivilem Engagement an der Grenze zur Politik ist einfach, sich dessen bewusst zu sein, was es heißt, eine Stimme abzugeben alle paar Jahre, was das auch für ein Privileg ist, weil das eben nicht immer Selbstverständlichkeit war. Was Demokratie bedeutet, dass eben deine Stimme und meine Stimme gleich viel wert sind und dass damit die Verpflichtung, meine ich, einhergeht, sich zumindest zu überlegen, warum ich jemanden wähle. Und wenn ich dann tatsächlich draufkomme, weil der hat so schöne Augen, so what? Finde ich zwar eine bisschen mickrige Entscheidung, aber es ist zumindest eine Entscheidung. Ja, und zur nächste Teil, wenn ich sozusagen hier dann die Grenze zur Politik nochmal betrachte und auch das, was du gesagt hast, die Frage der Abgrenzung, das Wahrnehmen der Wahlrecht und des Wahlrechts, und zwar eben in einem bewussten Ausmaß, also auch durchaus Zeit zu investieren, ist sozusagen die eine Seite der Geschichte. Und tatsächlich, auf der anderen Seite braucht es wahrscheinlich Politikerinnen und Politiker, die auch Leidenschaften haben, die Themen repräsentieren und damit alleine auch Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Ich glaube, wenn jemand von nichts überzeugt ist, und das wurde von manchen Menschen, zum Beispiel einem der letzten Kanzler geschrieben, also jemand ohne Leidenschaften, ohne wirkliche Interessen, vielleicht noch Eigen- oder oder innerfamiliär im großen Sinne ausbezogen, dann ist es tatsächlich schwierig, auch Leidenschaften zu entwickeln. Das glaube ich schon.
Und wie siehst du das mit der Identitätsstiftung durch Abgrenzung?
Ganz wichtiges Thema, zwei Felder fallen mir ein. Erstens einmal auch da die Bildung, die leider Gottes stark zur Abgrenzung verwendet wird und eben nicht für das große Gemeinsame. Ich glaube, das war auch immer meine Wurzel oder zumindest früher, als ich dann eben mich doch nach langem Kampf zwischen zwei Parteien entschied, zu einer Partei zu gehen, weil ich mir gedacht habe, okay, man könnte versuchen, politisch von innen hier eine Gemeinsamkeit zu finden, Brücken zu schlagen, gerade beim Thema Bildung zu schauen, was wäre denn das Gemeinsame. Oder können wir es nicht schaffen, sozusagen über diese Partikularinteressen und diese manchmal kleinliche Auseinandersetzungen rein am Rücken von Menschen, um Stimmen zu gewinnen und Macht zu generieren, können wir das nicht bei Bildung irgendwann einmal aushebeln und einen breiten, politikübergreifenden und auch gesellschaftsübergreifenden Konsens finden? Dass die Hoffnung möchte ich auch noch immer nicht ganz aufgegeben haben und das wird mich vielleicht auch eines Tages wieder zurückbringen. Also Bildung ist ein Thema.
Aber sie ist damals nicht aufgegangen, die Hoffnung?
Nein, zuallererst wurde ich dann einfach errangen die Grünen in Wien nicht genug Stimmen, dass ich auch von vornherein in den Gemeinderat einziehen hätte können. Und beim Nachrutschen, das mir sozusagen zugestanden wäre, hatte ich dann, ja, da gab es in meinem Kopf wieder andere Prioritäten, Menschen, die ich gerne vorlassen wollte, weil ich das Gefühl hatte, die haben einfach in der Situation ein größeres Bedürfnis dazu und das hat für mich gut gepasst. Bei der Nationalratswahl, wo ich antrat 2017 auf der Liste, das Ergebnis ist bekannt, was mit Grün damals passierte. Ich hoffe nicht durch mein Zutun, aber ich glaube es auch eher nicht. Das heißt, dieser Versuch meinerseits ist bisher schlicht fehlgeschlagen aus meiner Sicht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht noch irgendwann mal probieren würde, weil ich noch immer daran glaube und da wären wir dann auch bei meinem Versuch über Yes We Care, bei unserem Versuch hier etwas beizutragen, weil da geht's genau um Brücken. Also ich glaube, das Thema Bildung wäre noch immer ein geeignetes, um es über die Parteipolitik hinausgehoben zu wissen und bedingungslos für die Kinder für morgen da zu sein und Jugendlichen, auch die Lehrlinge, um sie nicht einmal mehr zu vergessen, wie das die Politik oft macht, leider. Ein anderes Thema noch, das hast du noch gesagt, das versuche ich noch schnell unterzubringen. Die Identitätspolitik, ein ganz schwieriges Feld. Und tatsächlich, 2015 wurde es meines Erachtens, und das erachte ich als wirklich geradezu ein politisches Verbrechen, und ich möchte es auch benennen, der österreichischen Volkspartei dieser Zeit. 2015 war die Willkommenskultur, ein Begriff, der damals erfunden wurde, total positiv besetzt. Die Menschen waren extrem hilfsbereit. Ich erinnere mich noch, wie viele Hunderte, Tausende auf den Bahnhöfen waren, ohne Wenn und Aber. Menschen, von denen sie kein Wort verstehen konnten, hat sich ja dann nicht geändert bis 2016, wo sie vielleicht eine Kultur nicht verstanden, eine Religion nicht teilten oder wie auch immer, einfach deswegen geholfen haben, weil sie gesehen haben, die haben Hunger, Durst, das war der Herbst, sie frieren und die normale menschliche Reaktion ist da zu helfen und sich eben nicht abzuschotten und dich zurückzuschicken. Und dann komme ich zurück zu dem kardinalen Vorwurf. Ist es, glaube ich, schon ein Hauptpunkt gewesen, dass die Politik hier verstärkend eingewirkt hat in die Richtung, dass halt eher die Ängste geschürt wurden und sozusagen wieder auf das Trennende geachtet wurde. Und ich meine, das ist tatsächlich passiert, um sich halt der Stelle gegen rechts, gegen die FPÖ abzuschotten. Jetzt habe ich viele Freundinnen und Freunde in der ÖVP, mit denen ich dann in einen oft heftigen Diskurs eingetreten bin und die gesagt haben, was willst du, dafür verliert ja doch die FPÖ an Stimmen und das ist unser verdient, wir nehmen denen die Stimmen weg. Und ich habe es ein bisschen flapsig manchmal formuliert und schon auch mit innerer großer Unruhe, Unberuhigtheit und eigentlich auch manchmal mit Grant, das mag sein, aber wenn ihr etwas sehr Ähnliches macht wie diese, mag grob verkürzend sein, aber es war in meiner Wahrnehmung so und ist es übrigens teilweise immer noch. Wenn ihr etwas Ähnliches anbietet, es nur etwas hübscher kleidet, dann achte ich das als keinen Mehrwert. Im Gegenteil, ich erachte es als noch gefährlicher, denn die FPÖ ist zumindest in ihrer Abscheulichkeit in dieser Frage der Politik klar erkennbar. Und hier fuhr die ÖVP damals, und ich bekenne mich zu diesem Vorwurf ohne Wenn und Aber, fuhr sie damals ein Bild auf, das ich nicht erwartet hätte. Also habe mit der ÖVP immer wieder Diskurse gehabt, das Thema Bildung legt das nahe, aber ich hatte sie zuvor nicht als dermaßen abgrenzungswilliger lebt am Rücken von Menschen. Ich muss das wirklich so sagen. Und heute noch sitzen Menschen auf Lesbos und gibt es andere Situationen, wo ich mir wünschte, die ÖVP würde zu ihrer zumindest halbwegsen Tradition der christlichen Nächstenliebe stärker zurückkehren kommen. Also diese Abgrenzung in der Tat von allen Parteien, Identitätspolitik ist nicht immer zum Mehrwert. Also wenn die Menschenrechte, die Genfer Flüchtlingskonvention sozusagen zur Diskussion steht, natürlich immer wieder betrieben, auch politisch von einer Partei rechts, rechts außen oder von dieser absurden Nullum-Partei jetzt da in Oberösterreich, die hoffentlich niemals ins österreichische Parlament, na, bitte, wenn sie sich arbeitet, soll sie reinkommen, ich bin Demokrat, aber ich verstehe nicht, wie man so eine Nullsummenpartei mit einem Single-Issue wählen könnte, jemals, abgesehen davon, dass ich die Inhalte total ablehne, aber so viel Demokrat bin ich, dass ich es für Oberösterreich zur Kenntnis nehme. Also eine Partei natürlich treibt da die Politik vor sich hin und die ÖVP hat eine Antwort gefunden. Und um das auch zu sagen, die SPÖ ringt noch mit einer Antwort. Und eine, die ganz im Osten des Bundesgebiets Österreich immer wieder gegeben wird, finde ich da dramatisch. Also die Identitätspolitik aus dem Burgenland finde ich schwierig. Schwierig ist ein höfliches Wort dafür und finde es umso mehr schade, weil der gleiche Mann, der Landeshauptmann vom Burgenland, Oskar Ziel, man kann ihn ja benennen, eine dermaßen hervorragende Sozialpolitik lebt, dass ich mich wirklich schwer damit tue, zu verstehen, warum macht er das mit der Identitätspolitik. Ich verstehe die Abgrenzung gegenüber vielleicht auch jetzt Ungarn an der Stelle oder Richtung Osten, aber glaubt Oskar Ziel nicht an die Qualität seiner so hervorragenden Sozialpolitik? Glaubt er wirklich, es ist auch noch notwendig, diesen identitätspolitischen XYZ dazu geben zu müssen, um sich abzusichern? Ich glaube, da wünschte ich mir mehr Selbstbewusstsein von Oskar Ziel. Das klingt wie ein Widerspruch in sich, aber ich verstehe die Punkte nicht, weil wie gesagt, der macht so vieles dermaßen großartig, was Mindestlohn und also verschiedene sozialpolitische Positionen. Und ich denke mir immer, wozu braucht es diesen identitätspolitischen Pardon immer wieder Dreck?
Ich hätte jetzt eine sehr naive Antwort darauf, weil sie erfolgreich ist bei den Wählerinnen und Wählern. Was noch nicht heißt, dass sie deswegen gut ist, gell? Also das möchte ich damit nicht ausdrücken, aber jetzt, weil sie Ergebnisse bringt. Nein,
das ist klar. Also ich glaube, ganz viele Punkte, die sozusagen auf Wohlgefallen würde bei einer Anzahl von Menschen, wünschte ich mir trotzdem, dass man mit einer klaren sozialpolitischen Komponente nicht macht. Also ich könnte mir vorstellen, es kommt super gut an, wenn man sagt, ich streiche jetzt alle Steuern und schau drauf, dass alle die selbst genug verdienen, eben tolle Schulen haben, tolle Straßen haben, tolle Krankenhäuser haben. Gibt ja auch Parteien, die in diese Richtung, vielleicht in dieser puristischen Form agieren. Es wäre halt gar nicht mein Verständnis von einer sozialpolitischen Komponente.
Ja, ich wollte
also darauf hinaus, nur das, was sozusagen erfolgreich ist. Also jetzt, wir lächeln uns gerade an, liebe Zuhörerinnen, also auch gerichtet auf die Frage, ist Umfragepolitik denn eine, die ich mir wünschte, oder hätte ich gerne eine Politik anhand von vorab kommunizierten Leitbildern, von Überzeugungen, von klaren roten Linien entlang, oder kann ich die beliebig überschreiten, weil die Sonntagsumfrage gerade rausbringt, dass die Todesstrafe, sorry für diesen Extrempunkt, dass die Todesstrafe halt jetzt gerade doch potenziell mehrheitsfähig wäre. Also das ist schon eine spannende Frage,
aber wie weit darf
Politik gehen.
Vielleicht hängen die Dinge ja zusammen. Es kann ja sein, dass das Thema Leidenschaft und innere Grundhaltung, innere Überzeugung oft schwieriger umzusetzen ist, als sich der jeweiligen Stimmung anzupassen oder der jeweiligen Umfrage anzupassen. Und vielleicht findet Aktivismus oder diese Leidenschaft oder dieses Eintreten für Themen, ich fürchte fast, vielleicht findet es deshalb immer mehr außerhalb der Politik statt und tut sich die Politik halt damit schwer.
Also Politik bis zu einem gewissen Grund sucht immer so etwas wie Kompromisse und damit sozusagen wir den Schnitt und kann wahrscheinlich die Maximalausprägungen in manchen Feldern nicht erreichen. Also ich bringe ein leichter verständliches Beispiel, was ich zu meinen glaube, wenn ich jetzt meine sehr spezifischen Leidenschaften, also konkret zum Beispiel Bildung, einbringe, dann bin ich bei den Grünen ein wenig daran gescheitert, und das musste ich akzeptieren und ich meine es ehrlich auch nicht wertend, dass ich sozusagen mit meinem Schwerpunkt, den ich gerne noch zusätzlich Lehre eingeführt hätte, mit der Schnittmenge der damaligen Mehrheit, zumindest der Grünen, die halt ganz stark in Richtung AHS, plus anschließend Universität einhergehen, die damit sozusagen nicht korrelieren. Wenn ich jetzt darauf beharrend hätte oder beharren würde, nein, ich rede jetzt aber nur über Lehre, dann geht es nicht aus. Also ich als politischer Mensch oder auch als Politikerin, Politiker, ich war, wie gesagt, noch keiner, nur Kandidat, stelle ich mir vor, dass du tagtäglich auch mit der Frage des Kompromisses befasst bist.
Aber
bei ganz vielen Themen, weil du ja auch nicht nur das zu entscheiden hast, wo du dich gut auskennst.
Aber da muss ich dir jetzt gleich konkret was fragen, weil die Frage beschäftigt mich tatsächlich sehr oft. Ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn ich jetzt Politiker wäre. Es ist eine Abstimmung im Parlament oder im Gemeinderat, ist ja egal, oder im Landtag. Und die wird von einer Partei eingebracht, der ich nicht angehöre. Und ich finde den aber total sinnvoll und super. Ich hätte echt ein Problem damit, glaube ich, dann zu sagen, na okay, ich stimme jetzt da nicht zu, weil das kommt aus einer anderen politischen Ecke. Ich glaube, damit würde ich langfristig echt zu kämpfen haben.
Ich glaube, es ist nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, dass es auch aktuellen Abgeordneten, Damen, Männern, erstens teilweise ähnlich so geht. Auch viele von uns, auch wie ich sozusagen ein bisschen politisch versucht habe, mich stärker einzubringen, parteipolitisch nämlich, habe immer wieder erleben müssen, dass es gar nicht gern nur gesehen wurde, wenn ich, und ich tick aber da offenbar ähnlich wie du, wenn ich sozusagen konkurrierende Parteien oder konkrete Menschen daraus irgendwie dann auch auf Twitter oder sonst in einem womöglich Interview oder so, Zeitungsartikel oder Ö1, egal in welchem Kontext, wenn ich die sozusagen zu sehr gelobt habe. Ich bin da ähnlich wie du, wie gesagt, ich war noch nicht in der Situation. Zu dem konkreten Abstimmungsergebnis, weil natürlich denkt man ja auch relativ viel drüber nach, bevor man glaubt, vielleicht in die Politik gehen zu wollen. Da stelle ich mir immer wieder vor, es müsste eine Bedingungs-, also erstens einmal gibt es für mich auch unterschiedliche Prioritäten von Themen. Es gibt wahrscheinlich Themen, da denke ich mir, ja, es war etwas eine schlaue Geschichte, aber ich kenne mich zu wenig aus und da halte ich es wahrscheinlich aus, wenn sozusagen ausgemachterweise jetzt hier die Partei, der man sich ja dann bis zu einem gewissen Grad auch unterordnen muss, und das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil an sich auch zu disziplinieren, aber da schweife ich jetzt gleich ab. Das macht schon manchmal für einen höheren Sinn, macht das, also für einen höheren Zweck macht das auch Sinn. Aber selbst bei den Themen, die mir dann wichtig sind und erst da wird es ja entscheidend, also angenommen, ich wäre jetzt noch bei den Grünen und die Sozialdemokratische Partei bringt einen Antrag ein für ohne Wenn und aber gemeinsame Schule in der selbstverständlichen Form, das gut und viel besser als jetzt differenziert wird, dass Kinder möglichst individuell erreicht werden. Also all das, was ja schon seit gefühlt circa, nein, real, seit fast 100 Jahren, also Otto Klöckl und so weiter. Das Thema brennt ja seit vielen Jahrzehnten und die meisten sind nur ermattet dabei, es zu verlangen, obwohl es ja ohne Wenn und Aber die dümmste Entscheidung ist, so früh eben zu trennen. Ich habe schon erwähnt. Also angenommen, die SPÖ bringt das ein und es würde von mir jemand verlangen, dagegen zu stimmen, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht.
Aber dann kriegt es ein Problem.
Genau, weiß ich nicht. Erstens einmal gibt es ja auch jetzt immer wieder die Möglichkeit, auch sozusagen nach Rücksprache, keine grüne Abgeordnete, weiblich, die haben schon dagegen gestimmt. Ja, das war mit Gesprächsaufwand davor, danach, nehme ich an, verbunden. Oder das Thema ist ja bei Grün ohne Wenn und Aber auch eines, wo man mit der SPÖ zum Beispiel d'accord geht, aber mit dem aktuellen Koalitionspartner eben gar nicht. Ich würde darauf drängen, wenn ich dafür fürs Thema verantwortlich wäre, dass es zumindest einen Pfad geben muss in diese Richtung oder einen alternativen Antrag. Jetzt ist das ein Extrembeispiel, aber das passiert ja öfter. Es werden manchmal Anträge der Opposition abgelehnt, höre ich jetzt immer. Und es bricht große Empörung aus, auch bei mir. Also wenn ich diese Visualisierung manchmal sehe, wo Grün jetzt gerade dagegen stimmt, da kommt einem das Gespieberne hoch, pardon. Auf der anderen Seite weiß ich, es gibt schon einige Felder, einige Anträge, wo das die Opposition, und das macht ja Grün genauso als Oppositionspartei, das zu thematisieren, wo die Opposition genau weiß, dass die Regierungsparteien ohnehin einen alternativen Antrag dazu selbst einbringen. Und dann habe ich ein gewisses Verständnis, wenn man den Oppositionsantrag ablehnt. Also bei Feldern, die ja im Großen und Ganzen unstrittig wären, es darf nicht vergessen, die überwiegende Anzahl der Anträge im Parlament werden ja ein oder fast einstimmig getroffen.
Könnte es sein, dass in einer komplexen Welt mit komplexen Herausforderungen, ich nenne nur Beispiele, Pandemie, jetzt die Ukraine-Krise, auch das Thema Flüchtlingsbewegungen, da ist halt schwierig mit so Schwarz-Weiß-Lösungen, denke ich. Das ist in einer einfachen Gemengelage wahrscheinlich besser möglich, einfache Lösungen zu treffen oder schwarz-weiß zu denken, als wenn es wirklich komplex ist. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn wir in diesem reflexartigen Politikmachen bleiben, werden wir die großen Probleme nicht lösen. Erste Befürchtung. Und mein persönlicher Schluss daraus ist auch, vielleicht nimmt auch dieses aktivistische Element deswegen in letzter Zeit zu, Fridays for Future als Beispiel, weil eben diese Komplexität von diesem Schwarz-Weiß-Arbeiten nicht gelöst wird.
Also erstens, Aktionismus ist im Zweifelsfall gut. Warum ich zögere, ist, weil Aktionismus natürlich auch manchmal kontraproduktive Zustände einnehmen kann. Also der Aktionismus, den du angesprochen hast, Friday for Future, der war extrem wichtig, weil er ein Themensetting betreibt. Also ein Thema, so wie das früher das Markenzeichen der Grünen war, meinetwegen auch noch immer ist, Umwelt, Klima, die Katastrophen, die ja in Wahrheit auf uns jetzt trotz Covid, trotz der Ukraine-Krise, trotz verschiedener anderer Schwierigkeiten, steuern wir ja drauf zu. Das ist ein riesiger Dampfer, alle wissen, der braucht entsprechend Kilometer, bevor er irgendwo anfährt, eigentlich Stopp oder ein Umkehrzeichen, sonst schlittert er noch eine lange, lange, lange Strecke vor sich hin. Und das trifft ja beim Klimathema extrem, extrem zu. Also hier ist Aktionismus gut. Auf der anderen Seite glaube ich, und da nehme ich jetzt auch mich gar nicht aus, sondern sage das sehr selbstkritisch, manche Form von Aktionismus kann auch kontraproduktiv sein, kann stören, nämlich genau in dem Bereich, den du angesprochen hast, wenn ein Thema extrem komplex ist. Kunst, Kultur, auch beim Bildungsbereich, da kenne ich mich quasi ein bisschen oder glaube mich ein bisschen besser auszukennen. Beide, insbesondere der Bildungsbereich, ist eine Summe von extrem komplexen Vorgängen, wo ich mir wünschte, dass insbesondere ein Bildungsministerium mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon alle sicher auch immer wieder viel zu tun haben, aber wenn sich da mal wirklich eine Gruppe zusammensäße und gesellschaftsübergreifend mit ganz viel Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen, Kindergarten nicht vergessen, Lehrer, Berufsschule nicht vergessen, zusammensetzt und sich lange Zeit nimmt, ein wirklich dieses äußerst komplexe Bildungssystem peu à peu, Schritt für Schritt auseinanderzunehmen, das geht mit Aktionismus nicht. Denn Aktionismus inkludiert, so wie du gesagt hast, schwarz-weiß, heute fordern, morgen erledigen, warum übermorgen noch immer nicht erledigt und am vierten Tag steigen wir noch einmal drauf und sagen, das ist für ganz viele Themen nicht geeignet. Wo Aktionismus gut funktioniert, wirklich gut funktioniert, ist, auf ein Thema aufmerksam zu machen, Menschen dazu zu bringen, laut zu werden und darauf zu drängen, dass die Politik das auch einer Lösung zuführt. Und was dann der Lösung oft faktisch im Weg steht, was das gesagt ist, ein enormer Zeitdruck, wo dann oftmals schlampig gearbeitet wird. Aktionismus ist genau in dem Punkt, glaube ich, kontraproduktiv, wo er in komplexe Prozesse Partikularthemen herausgreift und sofort einer Lösung zugeführt haben möchte.
Ja.
Dieser komplizierte Satz meint, wenn ein Thema extrem komplex ist und das sind eben mehr und mehr Themen, also ganz viele Gesetze, Folgen mitbedacht werden müssen, dann ist es oft falsch, wenn man nur einen Punkt sich rauszieht und unbedingt sofort beantwortet haben will. Das heißt, da kippt Aktionismus respektive das rasche Beantworten wollen oder das rasche Reagieren wollen von einer vielleicht noch umfragezentrierten Politik. Da wird es dann wirklich zart und führt dann sicher auch dazu, dass manchmal wieder Sachen aufgehoben werden müssen, dass man zurückrudert, Umwege gehen muss. Das haben wir ja die letzten Jahre auch beobachtet. Also ich glaube, die Politik ist zu schnell. Speed kills, kann ich mich erinnern, war ein Motto, glaube ich, von Schwarz-Blau 1.
Ja.
Und das Töten hat sich durchaus auch darauf bezogen, sozusagen einige Sachen wurden getötet. Es wurde versucht, die gute Sozialpartnerschaft zu zerstören, eine gute Tradition, die schon auch sehr verantwortlich ist, dass wir eigentlich ein relativ ausgewogenes Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Seitenverhältnis hatten. Das wurde versucht zu töten, weil es natürlich manchmal auch bequem ist. Speed kills meinte damals auch die Abläufe in der Gerichtsbarkeit. Also da ein bisschen Tempo reinzubringen, ein bisschen auch zu schludern und damit auch sowas wie Handlungsvollmacht zu beweisen. Speed kills die letzten Jahre nahm ich wahr, wenn es bei Gesetzesinitiativen auf einmal entgegen der zuvor klaren parlamentarischen Ressourcen auf einmal nur mehr Stunden der Begutachtung gibt. Ich glaube, die letzte Verordnung da von Seiten Gesundheit, Soziales, Gesundheit zu Covid, ich glaube, das waren dann, also das so funktioniert Demokratie auch nicht. Also, wir müssen einander wieder Zeit geben und Politikerinnen und Politiker, die glauben, sie können alles in 3 Minuten beantworten, weil vielleicht auch Medien drücken und weil die Zeit so dermaßen schnelllebig ist, die würde ich wirklich dazu ermuntern wollen, auf allen Ebenen, gehen wir alle runter vom Gas, und dann nehme ich mich eben zuvorderst auch nicht aus, weil ändern können wir uns eh am besten immer alle selbst.
Jetzt haben wir auf der einen Seite die vielleicht sehr, manchmal sehr schnelle und kurzfristige aktionistische Seite, dann den Vorwurf an die Politik, den man oft hört, da geht nichts weiter, das geht so langsam. Mhm. Ich würde nur gerne eine dritte Komponente ins Spiel bringen, die in letzter Zeit sehr oft zitierte Zivilgesellschaft. Ich habe das Gefühl, bei großen Krisen, wieder das gleiche Themen, Flüchtlingsbewegungen, aber auch bei Covid zum Teil, hat dazu geführt, dass Menschen bestimmte Dinge wieder selbst in die Hand nehmen, anstatt zu sagen, okay, das soll jetzt die Politik für mich lösen. Ich bin ja sowieso ein totaler Gegner von diesem Satz, die Politik soll machen. Mhm. Weil die Politik macht das, was wir Wählerinnen und Wähler entscheiden, wen wir bestellen. Jeder hat selber Möglichkeit in der Hand, Dinge zu verändern, zu tun. Immer nur zu sagen, das soll wer anderer für mich erledigen, halte ich für sehr kurz gegriffen. Aber zurück zur Zivilgesellschaft. Da gibt's schon immer wieder jetzt so Anzeichen dafür, dass es sowas gibt wie, okay, das nehmen wir jetzt selbst in die Hand.
Ich glaube, es braucht beides. Also ja, du hast ganz recht. Meinen Hintern heben kann zuallererst einmal nur ich. Ausschließlich nur ich. Nur ich kann versuchen, mein Leben zu ändern. Ich kann versuchen, dem Du zu helfen, weiter nach links und nach rechts zu schauen, als nur in meiner eigenen Familie, sondern auch zu schauen, wo ist Unrecht, wie auch immer. Also ich habe die Handlungsvollmacht, so weit, so gut. Und ich glaube, es braucht auch die Zivilgesellschaft an der Stelle, weil die Politik manchmal zu träge ist, manchmal auch einfach nicht die Kompetenzen hat. Merkt man eben beim Fluchtthema ganz genau. Also alles, was da an Train of Hope und anderen großartigen Initiativen, sozusagen an Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten 2015 schon erwachsen ist und jetzt auch wieder gut zum Einsatz kommt, das ist existenziell wichtig, und wir alle können was tun. Und das ist das, was ich eingangs gemeint habe, wenn ich versucht habe, meinen Schülerinnen und Schülern und auch bei mir selbst, weil wie gesagt, den Hintern kann auch ich nur selbst heben, zu sagen, beweg dich, du bist zuallererst gefordert. Das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite, und da möchte ich die Politik schon auch nicht aus ihrer Pflicht entlassen, ist sie die Gestalterin der Gesetze, der Realitäten. Also wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass viele Menschen, und egal ob das manche glauben wollen oder nicht, aber dass viele Menschen eben nicht befähigt sind, nicht ermächtigt genug sind, aufzustehen, ihren Beitrag beizutragen, die gerne wollen, aber die tatsächlich aus verschiedenen Umständen daran gehindert sind, auch hier beizutragen. Also weil sie vielleicht weil sie zu viert auf 40 Quadratmeter leben, weil sie viel zu wenig verdienen, weil sie tagtäglich so viel Kummer und Sorge haben, dass sie sich nicht zivilgesellschaftlich einbringen. Genau da braucht es Politik. Und Politik hat in meinem Verständnis eine einzige zentrale Aufgabe, und alles andere wäre für mich weit vernachlässigbar. Sie muss zuvorderst für alle Menschen da sein, die ohne die Hilfe, ohne die Sicherheit, auch ohne gesetzliche Grundlagen selbst nicht mehr aufstehen können oder es vielleicht auch nie konnten. Politik entscheidet sich an den Rändern der Gesellschaft, ohne da jetzt so sehr in das katholische Thema vielleicht meines Bruders zu fallen, aber das sehen wir wohl in der Tat ähnlich. Ich glaube, da ist auch das Christentum und die Solidarität.
Also mein Bruder hat ja in einem Interview mit der Fuche, das ich gelesen habe in der Vorbereitung, ohnehin gesagt, dass du wahrscheinlich viel katholischere Werte vertrittst, als du selbst glaubst.
Das passt ja gut dazu. Ich bin auch gläubig und glaube irgendwie sehr intensiv auch an einen höheren Sinn, ob das jetzt Gott oder wie auch immer, aber also wenn Glaube heißt, füreinander da zu sein und das Gleiche aber auch von links außen politisch Solidarität anspricht, dann bin ich glühend dabei. Also Politik muss sofort das auch daran gemessen sein, was machst du für die Menschen, die Politik brauchen? Du und ich und viele hunderte mehr, die ich kenne, die vielleicht auch auf Twitter sind und auch mal schnell jammern, die sind nicht zuvorderst auf Politik angewiesen. Das, wofür manche vielleicht in Richtung neoliberaler oder in sehr wirtschaftsliberaler oder auch andere Richtung stehende Parteien zuallererst lobbyieren, das ist nicht das, wofür Politik angewiesen ist. Also da, und da gab es für mich auch nie eine alternative Wahl. Für mich war ohne Wenn und Aber ganz klar, ich kann immer nur eine Politik unterstützen, die zuallererst für jene da ist, die, bringen wir es auf den Punkt, die finanzschwach sind. Also die sind ja nicht sozial schwach, auch ein Lapsus im Wort. Die sind oft sozial viel großartiger als andere, die ich kenne. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz Unmögliche, die sozial schwach, die finanzschwach sind, jetzt sage ich selbst.
Ich würde da gerne gleich einhaken, Daniel, weil das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt. Das ist eher einer meiner letzten Punkte heute. In ihm war, also, dass die sogenannte Zivilgesellschaft, also wir alle, sehr wohl hilfsbereit ist, dass es einen großen Konsens darüber gibt, dass man Menschen in Not helfen soll.
Genau. Und
muss. Also oft mehr Leute, als man glaubt, weil ja das nicht immer die Lautesten sind, die so denken. Aber was ich auch bemerke ist, aufgrund unseres Wohlstands, den wir uns die letzten, ich sage jetzt mal, 70 Jahre erarbeitet haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist auch die Angst gestiegen, was zu verlieren, was hergeben zu müssen. Quasi die Zukunftsaussicht ist, wir verschlechtern uns, wir verbessern uns nicht. Und daraus entstehen Ängste. Und diese Ängste hemmen dann gewisse Dinge beziehungsweise befeuern Strömungen, die eher spalterisch wirken. Hm. Siehst du das auch so?
Ja, also dass Menschen anderen helfen wollen, das ist keineswegs ein immer automatisch frisch gemachtes Bett. Ich glaube, das müssen wir uns tatsächlich tagtäglich selbst erarbeiten und auch bei uns selbst beginnen. Ich habe genauso Sorgen, ich habe genauso Ängste. Ich habe auch, wenn ich auf unbekannte Menschen treffe, die ich vielleicht nicht verstehe oder wo mir unklar ist, was ihre Prioritäten ist, ihre Haltungen natürlich auch, manchmal einfach Angst. Also ich versuche das auch ernst zu nehmen, wenn Menschen sozusagen jetzt in einem übertragenen Sinne dann auch vor Fremden Sorge haben, Ängste haben. Ich appelliere halt nur darauf, versuch dich trotzdem zu näher zu begegnen und ich wünsche mir auch, dass da mehr Begegnungsräume drin sind. Lass dich auf das Du einfach immer ein, egal jetzt auf wen. Und im Kontext dessen komme ich halt immer wieder drauf, dass es einen irren Unterschied gibt, ob man Menschen sieht, nachdem wie sie sich verhalten, wie sie sind, was sie tun, was sie sagen. Und dass man halt oft viel genauer auch noch hinschauen muss und möglichst nicht relativ rasch abwerten soll, bewerten soll. Und das unterscheidet sich dann schon noch mal grob vor der Vorannahme, wie eine Gruppe sich verhält. Also man nennt das diese gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten. Also eine Gruppe nicht nur zusammenzufassen, weil sie eine Religion haben, weil sie eine Sprache haben, eine Herkunft haben, eine sexuelle Orientierung haben, wie auch immer. Das ist das eine, aber sie dann auch noch gemeinsam abzuwerten, auch aufzuwerten. Also das, was man eben klassische Form von Diskriminierung oder Rassismus quasi im übertragenen Sinne, das muss tagtäglich bekämpft werden. Wir alle haben auch diesen inneren Schweinehund. Und zu der materiellen Frage, und um das geht's ja letztlich, also die Angst haben, was zu verlieren. Was verliere ich denn? Was riskiere ich denn? Ja, ich riskiere vielleicht materielle Absicherung. Jetzt tue ich mich leichter, weil ich keine Familie habe, keine Kinder, denen ich vielleicht dann auch materiell etwas mitgeben möchte. Aber auf der anderen Seite besteht doch die Verlockung, dass ich neue Erfahrungen mache, dass ich neue Menschen treffe, dass ich total beglückt wäre, ihren inneren Reichtum entdecke. Also es ist schon ein Appell dazu, auch dass wir, natürlich braucht es eine materielle Absicherung, es soll jeder möglichst essen können und trinken können. Aber weißt du, ich erlebe das, diejenigen, wo es wirklich knapp ist, oftmals diese Angst nicht haben. Die geben her.
Genau, auf das wollte ich hinaus.
Und gerade die überreich sozusagen, und ich gönne es ihnen, es steckt oft große Arbeit dahinter und enorm viel Leistung. Ich missgönne Menschen nicht. Ich mag Menschen, egal wie sie sind normalerweise. Also, aber gerade, dass manche von denen, die sozusagen im völligen Überfluss leben, dann irgendwie aus meiner Sicht fast ein bisschen absurde Ängste haben, sie würden etwas verlieren. Denen möchte ich gerne zurufen, habt Mut. Glaubt mir, es geht, man gewinnt so viel, wenn man zusieht, wie es einem anderen Menschen morgen einfach besser geht. Man muss auch gar nicht groß darüber sprechen. Es reicht auch das innere Bewusstsein, einfach das Glück, das damit einhergeht, wenn ich weiß, es geht jetzt jemandem anderen gut. Ich glaube, das kann man auch lernen. Also ich glaube, man kann lernen, sich mit anderen bedingungslos zu freuen. Man kann sich darüber freuen, wenn jemand anderer gerade den super feinen Urlaub hat und die Sonne genießt. Und nein, man hat es vielleicht gerade selbst nicht. Und man freut sich trotzdem über die Bilder, weil man weiß, es geht ihr oder ihm gerade super gut. Ich muss sie noch nicht einmal kennen. Man kann sich darüber freuen. Man kann sich darüber freuen, wenn jemand anderer, Schülerinnen und Schüler bezogen, eine bessere Note hat als ich. Man kann sich darüber freuen, wenn jemand anderer Glück hat. Und nochmal, also da braucht man auch kein Heiliger sein. Ich bin aber sowas von kein Heiliger. Ich habe meine Schwächen, ich kenne sie wahrscheinlich nicht einmal alle und es sind reichlich davon. Aber wozu ich wirklich Menschen einladen möchte, einfach einmal auszuprobieren, wie geht's dir denn, wenn du dazu beitragen kannst, dass es morgen jemandem anderen besser geht und vielleicht kennst sie oder ihn noch nicht einmal. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl und speaking of Reichtum, da frage ich mich dann schon, was manchmal einfach die schönere Form von Reichtum ist, das 38. Kleid und weiß nicht, ja, also möchte das nicht so weit verbreiten oder dazu habe ich auch zu wenig Expertise, aber ich lade ein dazu, ein bisschen auch den Mut zu haben, vielleicht auch mal auf was zu verzichten und dafür zu schauen, dass es jemand anderen dann vielleicht einmal ein Stück besser geht und ich finde, das ist ein unglaublicher Schatz, den man dann gewinnt.
Ich bin jetzt auf die Frage gekommen, weil du diese extrem wichtige Unterscheidung gemacht hast oder darauf hingewiesen hast, dass das Wort sozial schwach völlig irreführend ist, weil ich würde sogar sagen, da ist oft mehr soziale Stärke da als in finanzstarken Schichten. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und eben diese Verlustangst ist für mich so eine Begründung, die dazu führt, dass teilweise Hilfsbereitschaft oder auch die Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen, von einer gewissen Angst verkleinert wird, die darauf abzielt, dass man was verlieren könnte und wie du sagst, dass man diesen Gewinn niedriger einschätzt als den Verlust des Materiellen. Und das könnte für unsere gut entwickelten Gesellschaften, denke ich, eines der Probleme werden, die wir lösen müssen, wenn wir die großen Probleme lösen wollen.
Ja, beginne mit der Klimakrise. Es ist jeder und jedem klar, dass man bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch etwas verzichten muss. Aber auf der anderen Seite, wenn Verzicht heißt, zum Beispiel das Auto ein bisschen stehen zu lassen und dafür diesen wunderbaren Luxus zu haben, mit diesem herrlichen Zugsystem in Österreich herum zu sein oder in Wien, wo wir wirklich den Luxus haben, dieses großartige Öffi-System und die wunderbarsten Fußwege und natürlich auch die Radwege. Ich meine, da könnte es ja wirklich mehr davon geben, in Kauf zu nehmen. Also es ist schon oft mal auch einfach mal ein bisschen loslassen können. Ein Punkt, der mir jetzt gerade noch durch den Kopf gegangen ist. Ich habe wirklich gerne unterrichtet. Und wenn man mich fragt, warum unterrichtest du im Moment nicht, dann ist vielleicht die Zeit einfach auch vorübergegangen jetzt mittlerweile oder ich habe auch wahrscheinlich viel lieber in den Klassenzimmern mich aufgehalten als manchmal in den Lehrerzimmern, obwohl Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagoginnen auch die nicht hoch genug geschätzt werden können und die allermeisten aus meiner Sicht sind grandios. Also jetzt ist eine andere Zeit. Aber ich habe gern unterrichtet, viele, viele Jahre, 16 glaube ich, in einem Gymnasium und da haben die Kinder enorme Herausforderungen, die jungen Damen und Herren, meine Klassenvorstandsklasse, ich möchte keinen Tag missen, auch wenn ich jede Minute immer nur leiwand war, weder für sie oder für mich. Und ja, man hat einfach nicht immer nur Ups im Leben. Aber zuvor unterrichtete ich zum Beispiel eine Zeit lang an einer neuen Mittelschule in den 90er Jahren am Schöpfwerk. Niemand von meinen Freundinnen und Freunden konnte den Gedanken verstehen, warum ich zu der Zeit wahrscheinlich so glücklich war wie kaum zuvor oder danach in meinem Leben. Warum? Dort waren die Kinder und die Jugendlichen einfach unglaublich. Da waren Eltern, also da waren aber einfach Eltern mit den heftigsten Hintergründen, mit den ärgsten Sachen. Da waren die Kinder teilweise schwierig, auch weil mit ihnen schwierig umgegangen war. Aber was ich dort erlebt habe an Zuneigung, also an
Wertschätzung.
Ja, aber gegenseitig untereinander, also gar nicht jetzt nur in meine Richtung, also Menschen. Und das galt einfach bei diesen Kindern, Jugendlichen, 13, 14, 15-Jährigen, Menschen, die spüren, dass man sie einfach mag um ihrer selbst willen, die geben so unpackbar viel zurück. Und das war einfach in dieser Gruppe so besonders stark, weil dort finden wir unverändert ganz viele Kinder und Jugendliche, denen man nie gesagt hat, das hast du großartig gemacht oder boah, du bist einfach super, ja, weil sie halt nicht immer entsprechen, weil sie nicht den Leistungskriterien, weil sie schon diesen absurden Trennungskriterien, wo einzig und alleine vielleicht die möglichst fehlerfreie Orthographie, die mir schon auch wichtig ist, oder die Mathematik ausschlaggebend ist für eine Trennung, wo überhaupt nicht darauf geachtet wird, dass die Sozialkompetenz in hochmusikalisch naturwissenschaftliche Hochtalente sind, so, sondern wo das Defizit sie schon einmal in die Mittelschule halt zusammenführt. Mittelschule eine tolle Schulform, aber in Wien heißt es faktisch, du bist eine Resteschule. Ja. Also dort finden sich Kinder zusammen. Es folgt ja faktisch oft nur nach sozialen Gründen einmal mehr, also nach Finanzgründen, so gut Deutsch. Diese Trennung, dort hast du Kinder versammelt, die haben es oft ihre schwere Eltern auch. Ja. Aber was ich dort an Miteinander erlebt habe, an Stunden, ich war sicher auch noch nie so müde wie nach dem Unterrichten dort und so ausgesaugt, weil natürlich Emotionen werden dort gerne aufgenommen und das war wunderschön. Aber ich war sicher auch noch nie so glücklich. Warum ich das jetzt so schwer mit erzählen und ich höre eh schon wieder auf, weil das genau den Punkt verstärkt, den du gesagt hast, wenn man sich die Frage stellt, woran kann denn unsere Gesellschaft genesen? Woran kann sie genesen, ja? Dann ist es genau in dem Moment, wo wir uns darauf fokussieren, diesen Kindern, diese Jugendliche bevorzugt mitzunehmen ins Morgen. Wenn wir Yes We Care dort besonders leben, wo es drauf ankommt, wo das tatsächlich einen Unterschied machst, ob du hinschaust, ob du hilfst, weil dieses Kind oder diese Jugendliche ansonsten einen schlechten Weg nimmt. Also das, was ich zuvor gesagt habe, was ich mir von der Politik erwarte, erwarte ich mir von der Schule, von der Bildungspolitik noch einmal verstärkt. Auch da, die Schule, alles im Kindergarten beginnend, eben in die Berufsschulen, höhere Schulen und auch in Richtung der Universitäten, weil auch dort sitzen ja kaum Kinder von Eltern, die halt selbst wenig können, selbst wenig Möglichkeiten haben. Also alles darauf zu fokussieren, diese Kinder beschleunigt mitzunehmen. Denn wenn ich Kinder hätte, habe ich nicht. Ich glaube, die hätten eh schon Startvorteile. Also meine, auch in meiner Klasse, wo ich Klassenvorstand war, da war die Schule weniger entscheidend als diese Jahre zuvor in der neuen Mittelschule am Schöpfwerk. Eine wunderbare Schule, ein damals wunderbarer Direktor, großartige Kolleginnen. Und das hat mich sicher ganz, ganz stark geprägt.
Damit würde ich zu unserer Abschlussfrage kommen. Noch einmal zurück zum Ausgangspunkt, dieses Zusammenspiel Aktivismus, Zivilgesellschaft, Politik in einer idealen Welt. Wie wird aus deiner Sicht dieses Zusammenspiel ausschauen, dieser drei von mir heute künstlich geschaffenen Bereiche?
Also in der idealen Welt würden 100% aller Wahlberechtigten diese Entscheidung treffen. Klammer auf, alle Menschen, die hier dauerhaft wählen, wären dann auch wahlberechtigt und dazu befugt, berechtigt, ihre eigene Welt auch mitzugestalten. Also Wahlrecht, Staatsbürgerschaft, Klammer geschlossen. In der idealen Welt würde die Politik zuvor ganz klar umrissene Bündel an Ansagen machen, also in allen möglichen Bereichen, ob es in einer Finanzpolitik ist, in einer Kulturpolitik, in einer Bildungspolitik, in einer Wirtschaftspolitik, in einer Arbeitspolitik, allen politischen Feldern, Klimapolitik, Umweltpolitik, würden sozusagen klare Angebote formuliert werden und es wäre schon eine Herausforderung für uns Wählerinnen und Wähler dann sozusagen das herauszusuchen, was idealerweise maximal zustimmend oder worst case halt, wo man am wenigsten Ablehnung erzeugt. In der idealen Welt würde die Politik stringent erklären können, warum sie diese Positionen hat und würde sie auch tunlichst nicht verlassen oder versuchen, die Kompromisse, die aufgrund der Realität, dass es wohl keine absoluten Mehrheiten mehr geben wird, sobald diese Kompromisse zu kommunizieren. Und jede politische Partei würde auch versuchen, vorab schon rote Linien zu definieren oder sie so zu kommunizieren, dass sie erkennbar sind und sie dann auch einhalten. In der idealen Politik würde sozusagen die Politik eine hohe Verantwortung dafür übernehmen, denn sie ist dazu aufgerufen, die Umwelt zu gestalten über Gesetzgebung, über Verordnung, über das Werben für ein besseres Morgen. So. Und die Zivilgesellschaft würde es trotzdem immer ganz wichtig an der Schnittstelle geben, weil es, glaube ich, keine ideale Politik geben kann, die alle Bereiche idealtypisch auch erreicht. Es wird immer Nischen geben, die es gibt. Oder wenn ich die NGOs als Teil der Zivilgesellschaft beschreiben kann, dann ist es ein guter Brauch, dass Aufgaben, die die Politik schon für sich begreift, an die Zivilgesellschaft, über die NGOs übergeben werden, dort auch grundfinanziert werden. Das macht durchaus Sinn, den Staat sozusagen hier zu erweitern. Und trotzdem ist DAWA Politik in the lead. Ja, und der Aktionismus, das politische Engagement, das kann ja zweierlei. Erstens einmal, ich habe es gesagt, sowas wie Themen, Agenda-Setting betreiben. Und das ist auch gut, denn das impliziert immer auch eine Befasstheit mit einem Bereich und führt damit auch zu einem Eigenengagement. Und da bin ich bei dem zweiten Bereich, was Aktionismus und auch die Beteiligung an der Zivilgesellschaft kann, nämlich dich selbst einzubringen, dich selbst zu interessieren dafür auch. Also wenn ich noch einmal diese Fluchtthematik oder das Ankommen, das Begrüßen heißen, jetzt 2015 oder jetzt im letzten Monat auch bei der Frage der Ukrainerinnen und Ukrainer und der Kinder, ganz viele dann auf der Frage, dann heißt ja das Einbringen der Aktionismus immer auch, ich mache mir das zu eigen. Ich mache mir ein Thema und auch die Anliegen der Menschen zu eigen. Und das ist schon wunderschön. Also sich einzubringen, sich zu beteiligen, das stärkt Engagement, das stärkt dich selber, das stärkt wiederum eine Gesellschaft in sich ganz stark.
Das wirkt vielleicht auch da oder dort befreiend, weil was ja auch Ängste auslöst, ist ein Ohnmachtsgefühl.
Genau.
Sehr oft, wenn Ängste oder auch Unzufriedenheiten oder Frust wird ja oft auch ausgelöst durch das Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Und wenn man dann was tut und wenn man aktiv wird, ist das oft auch sehr befreiend.
Genau, weil dann siehst du, dass es einen Unterschied macht, was du machst. Und das wäre der Kernsatz beginnen, die ganzen Themen, die sich jetzt da durchgezogen haben, die letzte Stunde, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen sich als nicht ohnmächtig erleben, im Gegenteil, Menschen sich als wirkmächtig wahrnehmen können. Darum geht's auch. Also Menschen, und das ist eine Aufgabe der Politik, Menschen zur Selbsthilfe ermächtigen. Also ich wünsche mir keine Politik, die dein Bett macht. Ich wünsche mir keine Politik, die meine Wohnung einrichtet oder mir besorgt. Ich wünsche mir auch keine Politik, die mir ein Auto kauft oder mir das wünsche ich mir nicht. Aber ich wünsche mir eine Politik, die dich und mich in die Lage versetzt, selbst wirkmächtig zu werden. Ja. Und so ist es, sich selbst einbringen zu können, sich selbst eben für einen Moment oder für eine längere Phase nicht mehr ohnmächtig zu fühlen. Nochmal zum Konzert, das war der Anlass. Die jungen Musiker, die mir vorgestellt wurden oder mich da kontaktiert haben, gesagt haben, sie wollen einfach was machen. Sie wollen etwas was machen. Sie wollen laut werden für den Frieden. Sie wollen Menschen unterstützen und sie wissen nicht wie. Und sie suchen quasi ein Gefäß, wie sie das einbringen können, was sie am besten können. Musik spielen und so auch Menschen glücklich machen, aber auch für ein Thema aufmerksam machen und dafür zu spenden aufzurufen. Das wollen sie einbringen. Und so gesehen war Yes We Care und vielleicht beschreibt das den Gedanken, diese Haltung. Ich glaube, sie ist mehrheitsfähig, auch am allerbesten nur ein Gefäß, der Versuch eines, ich danke dir, eines Brückenbaus, eines Wegs.
Eines Tuns.
Das auf jeden Fall, ja.
Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort, weil das uns ja an den Anfang des Gesprächs zurückgeführt hat. Lieber Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns im Podcast-Studio vorbeigeschaut hast und danke für das tolle Gespräch.
Ich danke dir vielmals.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Achtung, Ganz offen gesagt ist jetzt auch auf Instagram. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Smart Casual Business. Die Journalistin Elisabeth Oberndorfer spricht mit Gästen aus Wirtschaft und Technologie über aktuelle Themen wie die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf das Verhalten von Anlegerinnen und Anlegern oder wie Kapitalmärkte funktionieren. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Link.